Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für Premium-Sextoys zu fairen Preisen.
Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
Hallo meine lieben Sexies und willkommen bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
Und ich bin Leo und in dieser Woche geht es um toxische Beziehungen. Wir haben vor ein paar Monaten schon mal über toxischen Sex geredet und haben versprochen, wir fokussieren uns auch nochmal ein bisschen mehr auf dieses tatsächliche toxische Beziehungskonstrukt. Und das machen wir natürlich nicht alleine, weil wir sind sehr weise.
Also red mal für dich selbst. Du bist weise.
Ich bin sehr weise, aber keine super krasse Paartherapeutin, Expertin. Und deswegen haben wir uns an Birgit und Stefan von Liebling und Schatz gewandt. Oh Gott, ich sollte aufhören, so zu reden, als wäre ich im Mittelalter. Und die sind diese Woche unsere Gäste und werden gleich mit ihrer Expertise glänzen. Kann ich schon verraten.
Wir wollten nämlich eben so ein paar psychologische Insights und natürlich auch Beispiele aus der Praxis. Mhm. Und die beraten eben Paare. Und deswegen haben wir die eingeladen. Und für alle, die uns schon ganz lange hören, normalerweise erzählen ja Leo und ich immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das machen wir diese Woche mal anders, weil wir uns nämlich gedacht haben, wenn du so online guckst, es ist ja immer die Rede von toxischem Verhalten, toxische Beziehungen, das geistert ja die ganze Zeit überall rum. Und bevor wir jetzt unsere Geschichten von unseren Erfahrungen erzählen, haben wir gedacht, wir brauchen erstmal eine richtig gute Definition. Was ist das überhaupt? Ist das, was wir denken, was toxisches Verhalten ist, ist das wirklich toxisches Verhalten? Und deswegen satteln wir das Pferd mal von hinten auf. Wir holen jetzt erst die Experten, quatschen mit denen und dann vielleicht quatschen wir noch.
Dann quatschen wir. Weil
wir labern ja nie, weißt du? Wir labern ja eigentlich nie in diesem Podcast.
Nein.
Nie.
Nein.
Birgit und Stefan von der Münchner Praxis Liebling und Schatz, da bieten sie Beratungen an für Paare von einem Paar. Da könnt ihr euch hinwenden, wenn ihr ja mal eine Paarberatung haben wollt. Wenn euch sexuell was auf der Leber liegt oder beziehungstechnisch. Aber wir haben sie jetzt hier, um über toxische Beziehungen zu reden. Schön, dass ihr da seid.
Hallo ihr beiden. Hi.
Hallo.
Hallo.
Leo und ich haben vor kurzem schon eine Folge über toxischen Sex gemacht, aufgenommen. Und haben uns dann gedacht, wir wollen da noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und mal so über toxische Beziehungen ganz im Allgemeinen sprechen. Und es geht aber nicht ohne Expertise. Und ihr seid ja Experten, denn ihr beratet ja auch Paare, die zum Beispiel in toxischen Beziehungen stecken. Und ja, deswegen wäre meine erste Frage eigentlich gleich, was ist denn eigentlich eine toxische Beziehung? Das wird ja so inflationär verwendet, dieser Begriff.
Also zurzeit ist ja irgendwie alles toxisch, ne? Wir haben geschaut bei Google 1,4 Millionen Treffer, bei Instagram 1,3 Millionen Treffer. Also irgendwie scheint in der Liebe, in der Beziehung alles toxisch zu sein. Wir finden, es ist nicht alles toxisch.
Aber toxische Beziehungen erkennt man natürlich. Erkennt man, wenn man drinnen steckt, wahrscheinlich nicht sofort, weil es eher so ein oftmals was Diffuses hat. Aber sagen wir mal ganz grob gesagt, wir gehen natürlich dann auch noch mit ins Detail, ist eine Beziehung ungut oder toxisch, wenn sie mehr Anstrengung kostet, als dass sie Zufriedenheit schenkt. Und es geht dabei eigentlich vor allen Dingen um emotionale Abhängigkeit, um emotionale Erpressung, um Macht. Dass Macht ganz einseitig ausgeführt wird.
Also es gibt Beziehungen, die sind manchmal nicht gut. Die sind vielleicht ungesund, aber nicht jede Beziehung ist auch toxisch.
Kann man toxisches Verhalten definieren in einer Beziehung? Oder ist es auch sehr individuell?
Also wenn wir jetzt wirklich mal so von einer, sagen wir mal, ins Krankhafte gehende Definition ausgehen, da gibt es schon Merkmale, die man so ein bisschen abklopfen könnte, um dann zu sagen, okay, das geht in Richtung toxisch und das ist jetzt nicht einfach nur eine Stimmungsschwankung oder so. Was vielleicht auch sehr bekannt ist, ist zum Beispiel auf der einen Seite dieses Lovebombing, dieses plötzlich überschüttet werden mit Liebe und in der nächsten Sekunde ein Rückzug. Sodass die Person, die dieses Lovebombing erst erfährt und dann so irgendwie vielleicht einen abwertenden Spruch oder nicht mehr an die Person rankommt, total verwirrt ist. Also das ist ein relativ typisches Anzeichen, was am Anfang noch sehr harmlos wirkt. Was gibt's noch alles?
Ja, es geht im Grunde um extreme Hochs, es geht um extreme Tiefs und es geht darum, dass in den Partnerschaften die toxische Person gewisse Muster zeigt, dass sie gerne abwertet, dass sie systematisch abwertet, dass sie versucht, die Partnerin oder den Partner in der Schuld zu halten und
letztlich zu isolieren.
Ja, auch zu isolieren
von der Familie, von Freunden, vom Freundeskreis, um noch mehr Macht auszuüben. Denn anderen immer die anderen Leute immer schlecht machen, immer so ein bisschen, ach, du brauchst die doch gar nicht und die sind doch doof und bei mir ist es doch viel schöner. Also eigentlich so ganz so stückweise, so dass es, man trifft selten auf eine Person und weiß so, wups, oh Gott, da lasse ich die Finger davon. Sondern es ist eher wirklich so ein schleichender Prozess, der sich so eher mit so einem Bauchgefühl verbindet, so, was war, so, man schüttelt sich, was war das denn? So eine innere Verunsicherung macht sich breit, so, oh, was habe ich schon wieder falsch gemacht? Was, jetzt bin ich schon wieder schuld an allem. Das würde ich jetzt mal sagen, ist so der Rahmen, in dem sich das bewegen kann.
Ich glaube, dass ich rückblickend ganz lange in einer toxischen Beziehung festgesteckt bin. Und ich fand auch, dass es ganz viel so kleine Sachen waren, die sich summiert haben und dass ich so ganz viele Momente hatte, wo ich mir dachte, oh, das finde ich, es geht gar nicht eigentlich, es geht wirklich gar nicht sein Verhalten. Ja, aber wahrscheinlich meint das jetzt nicht so. Oder ja, ach, ist doch jetzt nicht so schlimm. Also, dass man, ich habe auch immer ganz oft dann so Entschuldigung für sein Verhalten gesucht oder über Sachen hinweggesehen und hatte aber so ein ungutes Bauchgefühl. Ist es, würdet ihr sagen, dieses Hinwegsehen, Entschuldigungen finden, auch so ein ganz, ja, so ein Anzeichen dafür vielleicht, dass man in so einer Beziehung steckt?
Wenn sich das wenn sich das über einen längeren Zeitraum wirklich kontinuierlich hinwegzieht, dann würde ich sagen, oh ja, guck mal, und was bringt dich dazu, den anderen immer zu entschuldigen? Manchmal steckt der andere oder die andere ja vielleicht auch wirklich gerade in der schlechten Phase, hat gerade im Job Probleme oder in der Familie oder Ähnliches, sodass wirklich vielleicht äußere Bedingungen oder Stress denjenigen so ein bisschen unberechenbar machen. Wenn das aber nicht der Fall ist und man den Eindruck hat, es ist wirklich so eine, es ändert sich nichts. Und auch wenn ich mich entschuldige, in der nächsten Sekunde kann ich wieder was falsch machen. Dann die Fühler ausstrecken.
Mir, ich hatte das Glück, würde ich jetzt mal sagen, noch nicht in einer toxischen Beziehung gesteckt zu haben. Ich habe aber im Dating manchmal was erlebt, wo ich im Nachhinein mir dachte, ey, da habe ich ja Gott sei Dank, es wird ja auch gerne dieser Begriff Red Flag mittlerweile benutzt, also die rote Flagge, die weht, das Warnzeichen, was sagt Lauf. Wo kann man denn im Datingprozess so im Allgemeinen drauf achten, um sich selber so ein bisschen zu schützen? Also wie im Datingprozess, was sind diese Red Flags, die man so sagen muss, okay, die Punkte, da muss man aufpassen.
Also Birgit hat es ja eben eigentlich schon angesprochen. Es gibt ja diesen Begriff Lovebombing, also diese extremen Liebesbekundungen gleich zu Beginn, die dann wirklich eigentlich so den Eindruck entstehen lassen, boah, das geht alles wahnsinnig schnell, vielleicht sogar zu schnell. Und dass man dann vielleicht sogar sehr schnell von Familie, von Zusammenziehen, von dem ganz großen gemeinsamen Leben redet. Und dann passiert oft etwas, dann entsteht plötzlich ein Schweigen oder sowas, so eine diffuse Kritik oder sowas, plötzlich eine ganz karge Kommunikation, sowas Trockenes, Sprödes. Und dieses Wechselbad, gerade beim Dating schon, das sind ganz klar, das sind Red Flags.
Krass, das redet sich so leicht und dann denkt man immer, aber er liebt mich ja vielleicht und ich bin total, und ich will ja endlich mal jemanden, der mir das alles zeigt und ja, und dann tappt man nach.
Das ist ja so die Verheißung, das Heilsversprechen auch von Beziehungen, ne, von erst gerade so am Anfang. Mit diesem Menschen wird alles gut. Mit diesem Menschen bin ich endlich angekommen, habe ich die Liebe meines Lebens. Und dann bin ich bereit, alles zu rechtfertigen und alles zu erklären. Und im Grunde, wenn sich dieses Muster verfestigt, weil es wirklich was zu rechtfertigen und zu erklären gibt, dann ja, entsteht emotionale Abhängigkeit.
Mhm. Würdet ihr denn sagen, dass es bei toxischen Beziehungen so ist, dass die am Anfang total toll sein können und das toxische Verhalten kommt später erst? Oder ist das eigentlich schon immer da? Und man sieht's nur nicht.
Also ich glaube, dieses lehrbuchhafte eine Verhalten gibt es in dem Sinne nicht. Beides ist möglich. manche Verhaltensauffälligkeiten oder eben, wie gesagt, so diese Gefühlsschwankungen, denen man ausgesetzt ist, sich dieses entschuldigen müssen und dann wieder mit Komplimenten überhäuft werden, das kann das eine sein, aber was relativ früh am Anfang auch ist. Bei anderen ist es so, dass es sich über Wochen und Monate vielleicht immer ganz gut anfühlt und dann plötzlich so ein Klopfer kommt, den man sich gar nicht erklären kann, der so aus heiterem Himmel kommt. Oder wo sich dann so langsam so kleine Abwertungen einschleichen, so, ah, was trägst denn du heute für einen Lippenstift? Okay. So.
Kann man so machen.
Kann man so machen. Was, wo man nicht weiß, ja, ist es jetzt irgendwie eigentlich so nett, also lustig gemeint oder was ist es? Oder, ah, das Kleid hast du dir gekauft. Mhm. Oder willst du wirklich so aus dem Haus gehen?
Jetzt redet mir kein schlechtes Gewissen ein, so kommentiere ich manchmal die Outfits von meinem Freund.
Rote Fahne.
Leo, du bist okay. Eine Red
Aber
Flag.
Aber nicht alle solche kleinen Sachen führen ja dann zu diesem großen, riesigen.
Kann ja auch wirklich ein heiteres, ironisches Geplänkel sein. Oft entsteht dahinter ja wirklich eine, ja, manchmal so kleine Demütigung, manchmal so kleine spitze Vorwürfe. Und das ist, also im Grunde gibt's ja da zwei Muster. Zum einen die toxischen Personen, die einfach wirklich auch aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Biografie gewisse Verhaltensmuster haben, weil sie vielleicht ein geringes Selbstwertgefühl haben, sich auf die Art aber ermächtigen. Das sind die toxischen Personen, da können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen. Und dann gibt es natürlich die Dynamik in Beziehungen, die entstehen kann, die toxisch werden kann, weil da sich zwei Menschen gefunden haben, die sich auf eine bestimmte Art verhalten und dann entwickeln sich im Laufe der Beziehung manchmal Machtstrukturen, Beziehungsstrukturen und daraus kann dann oder da rein kommt dann das Gift, das Toxische, das Toxische.
Ja, also das ist ja auch, also die beiden müssen ja auch zusammenpassen. Jemand mit einem sehr großen Selbstbewusstsein, der hört sich das vielleicht zwei, dreimal an und sagt, hey, du hast ja doch nicht mehr alle, kann sich abgrenzen und wirklich die Grenzen so setzen, dass sich der andere nicht drüber traut oder wirklich bei ständiger Überschreitung sagt, du, dann war's das einfach. Und die anderen, die sehr darunter leiden, wenn ihnen plötzlich die Liebe entzogen wird und dann alles dafür tun, dass sie diese Liebe wiederbekommen. Denn wenn diese Person dann nett und liebevoll ist, dann kann die ja unfassbar charmant sein. Und die anderen merken das vielleicht auch gar nicht, wenn man selber sagt, gut, der hat das und das gemacht und der gibt sich im Freundeskreis unfassbar charmant, dass die sagen, das ist nicht möglich. Also wir hatten auch mal einen Fall, da war die Frau so verzweifelt und bei kleinsten Kleinigkeit ist in Tränen ausgebrochen und hat erzählt, was sie alles gemacht hat. Und da saß ein unfassbar charmanter Mann vor uns, der gesagt hat, das stimmt doch gar nicht. Und wenn du das so verstanden hast, es tut mir wahnsinnig leid. Also so dieses Gaslighting, sodass du als Außenstehender auch manchmal nicht wirklich weißt, was ist jetzt die Wahrheit? Überreagiert die eine Person oder ist das andere wirklich so ein manipulativer Mensch? Aber wir merken es nicht.
Ich glaube, man muss Gaslighting kurz erklären. Das ist ja auch so ein modischer, was heißt Modebegriff, der in den letzten Jahren aufkam. Letztendlich, wenn eine Person etwas auffällt, wie zum Beispiel, du machst immer das Bestimmte und der Person dann aber einreden, dass das nicht stimmt, obwohl das stimmt. Und dann kann man ja eigentlich, das grenzt ja dann manchmal an Wahnsinn, weil man ja denkt, man hat vollkommen einen an der Waffe.
Das sind Parallelwelten, die da entstehen können. Also wirklich durch gezielte Verunsicherung, durch gezielte Lügen. Und das geht ja dann oft über Monate, vielleicht sogar Jahre. Und dass man tatsächlich irgendwann den Eindruck hat, man ist irre, man ist wahnsinnig. Also wir haben hier manchmal Paare oder Partnerinnen und Partner, die den Eindruck haben, sie sind nicht richtig im Kopf. All das, was sie sozusagen erinnern, ist falsch. All das, wie sie erlebt haben, ist falsch, weil das Gegenüber das so immer wieder manipulativ äußert.
Oder was gestern versprochen wurde, wird heute komplett negiert. Da habe ich niemals versprochen, kommt wird. Und die andere Person dann einfach wirklich nicht mehr sich auf sich selber verlassen kann oder sich nicht mehr traut, sich auf sich selbst zu verlassen, weil ja alles, was sie dann behauptet oder was sie sagt, aber das hast du mir doch versprochen, also rundweg negiert wird.
Also man spricht da ja auch wirklich von eigentlich seelischen Formen von Gewalt. Das ist seelischer Missbrauch und dauerhaft toxische Beziehungen, also toxische Dynamiken sind oft ja seelischer Missbrauch.
Ich frage mich nur, woher das kommt, weil ist das auch immer was Bewusstes? Also auch die Person, die sich toxisch verhält, ist das was Vorsätzliches? Ich meine, man geht ja nicht rein und sagt, die mache ich jetzt mal in den nächsten 5 Jahren psychisch richtig fertig mit genau dieser Methode. Woher kommt das? Warum macht man sowas?
Also da gibt es, glaube ich, mehrere Antworten. Die erste und einfachste ist, ein Kollege David Snarch hat mal gesagt, es gibt so etwas wie ganz natürlichen Beziehungssadismus.
Ganz normalen.
Oder ganz normalen, Entschuldigung. Ganz normalen Beziehungssadismus. Wir Menschen sind nicht alle nur gut. Manchmal haben wir auch Spaß daran, genau die Painpoints des Gegenüber zu erwischen und einfach gemein zu sein. Also das ist die einfachste.
Genau, weil wir es können und weil wir es manchmal auch ein Stück weit genießen, den anderen auch in dem Moment mal leiden zu sehen, weil er uns vielleicht davor wahnsinnig genervt hat oder weil ich das gerade brauche, dass jetzt der andere auf die Palme geht oder die andere und nicht ich selber. Das ist soweit normal.
Wie wir gerade beide lachen, weil wir gerade so in Erinnerung schwelgen, wann wir das auch gemacht
ja.
haben. Entschuldigung.
Same.
Wir haben alle auch unsere dunklen Seiten und wollen auch mal böse und gemein sein. Das wollen wir auch.
Darüber redet man nur nicht gerne.
Genau. Bei den Menschen ist, also ich glaube, es gibt keiner her und sagt so, die suche ich mir jetzt raus, die mache ich fertig. Sondern es ist eher so ein subtiles Wittern. Da kann ich Macht ausüben. Bei dem gelingt es mir. Da sehe ich eine Schwachstelle. Probieren wir es doch mal. Ah, schau mal her, das geht. Und das Problem dabei ist ja manchmal, kennen wir in bestimmten Rahmen wahrscheinlich auch aus unserer Umgebung, wenn wir es dann schaffen oder die Person es schafft, die andere zu verunsichern, herabzuwürdigen, schwach zu sehen, dann verlieren wir auch den Respekt. Und in dem Moment, wenn wir auch den Respekt verlieren, werden wir gemeiner. Und das ist dann wirklich so eine Spirale, die sich da in Gang setzt. Es ist, also man kann sagen, es ist so wie so eine Witterung aufnehmen. Ah, es heißt ja auch, es gibt Menschen, die werden einfach nie Opfer, weil die einfach so eine Ausstrahlung haben, da traut sich keiner ran. Und es gibt Menschen, denen sieht man an, oh, fragiles Persönchen, da kann man es doch mal probieren.
Und die zweite Antwort, die hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, was Birgit jetzt schon skizziert hat. Woher kommt denn dieses Bedürfnis? Warum nehme ich denn überhaupt Witterung auf? Weil ich einen Mangel habe, weil ich einen Mangel an Selbstwert habe, an Selbstwertgefühl habe, weil ich möglicherweise in einem Elternhaus gelebt habe, in dem ja Liebesentzug eher die Regel war, um auch wieder bestimmte Strukturen zu festigen. Also Eltern, die Liebe geben oder Liebe entziehen. Dieses Wechselbad, dieses Unstete führt natürlich dazu, dass mein Selbstwertgefühl ja brüchig ist. Und gegebenenfalls kompensiere ich das als erwachsener Mensch in Beziehung, weil ich diese Eltern nicht mehr habe. Ich kompensiere das in Beziehung. Ich überdecke sozusagen dieses fragile, dieses brüchige Selbstwertgefühl, indem ich Macht ausübe, weil ich es kann.
Wie geht ihr denn damit dann um, wenn so eine Person vor euch sitzt? Also ich glaube, ich würde einfach sagen, spinnst du? Aber deswegen mache ich auch nicht euren Job, sondern bin Podcasterin. Aber wie kann man, ich glaube, das spielt diese größere Frage, die ich mich frage, ist, können sich solche Leute ändern? Also wenn jemand mit so einem toxischen Verhalten schon vielleicht sein ganzes Leben irgendwie konfrontiert ist, sei es vom Elternhaus oder so, kann der aus eigener Kraft sich überhaupt ändern? Geht das? Also ich rede jetzt immer von ihm, ich meine, es gibt auch toxische Frauen, möchte ich hier auch mal gesagt haben.
Wenn es eine Einsicht gibt, also gerade in der Beziehung, manchmal geht es ja auch wirklich um die Frage, ist eine toxische Beziehung noch zu retten? Die ist dann zu retten, wenn bei beiden wirklich die Einsicht da ist, dass es eine toxische Beziehung ist. Also wirklich bei beiden, nicht nur bei dem Opfer. Und das ist ehrlich gesagt nicht oft der Fall, dass es diese Einsicht gibt.
Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, was ratet ihr denn Menschen, die das Gefühl haben, okay, ich stecke in einer toxischen Beziehung, mir geht es nicht gut damit, was mache ich dann?
Sich Hilfe holen. Also auf keinen Fall zu einer Geheimnisträgerin oder einem Geheimnisträger werden. Weil das ist ja möglicherweise verbunden mit Scham, dass ich mich da in einer Beziehung befinde, die mir nicht gut tut, die mich belastet, die mich vielleicht sogar psychisch wirklich kaputt macht, die ungesund ist. Und da den Weg zu gehen, sich erstmal vielleicht im ersten Schritt zu öffnen gegenüber guten Freundinnen oder Freunden, in der Familie oder sich professionelle Hilfe zu suchen, weil das aus eigener Kraft ganz, ganz schwierig ist, da rauszukommen. Also auch gerade, wenn man so eine Beziehung mal erlebt hat, die kann man nicht einfach in Karton packen und zur Seite stellen, sondern das muss und will verarbeitet werden, um zu lernen für das, was danach noch kommt. Weil sonst hat man es wirklich im emotionalen Rucksack und das ist nicht gut. Deswegen nicht alleine bleiben mit diesem oft diffusen Gefühl, mit diesem Druck, sondern sich Hilfe holen.
Das finde ich ganz spannend mit der Beziehung, die ja dann vielleicht nach der toxischen Beziehung kommt. Welchen Einfluss hat es denn, dieses emotionale Gepäck, oder kann es haben?
Es kann Nähe verhindern. Also es kann die Bereitschaft verhindern, echte Nähe und Intimität entstehen zu lassen. Weil man Angst hat, auch wieder verletzt zu werden, weil man Angst hat, in eine Abhängigkeit zu kommen, weil man Angst hat, die gleichen Fehler wieder zu machen. Und weil man auch Angst davor hat, möglicherweise wieder schuldig zu sein, dass eine Beziehung misslingt.
Im Zusammenhang mit toxischen Beziehungen kommen auch ganz oft die Narzissten ins Spiel. Was haben die denn mit toxischen Beziehungen zu tun? Sind irgendwie alle Narzissten toxisch? Woran erkennt man die? Wie hängt das zusammen?
Das ist ja jetzt das nächste Buzzword sozusagen nach toxisch. Weil irgendwie zurzeit gerade auf Instagram und anderswo sind ja alle narzisstisch und alle sind Narzissten.
Ja.
Und ja, natürlich gibt es einen Zusammenhang. Aber auch da vielleicht mal einfach vorab, nicht alle Menschen, die sich in irgendeiner Form doof verhalten oder auch mal gemein verhalten, vielleicht auch mal böse sind, sind deswegen toxisch oder Narzissten. Mhm. Also es gibt nicht mal mehr die narzisstische Persönlichkeitsstörung in den ICDs, die es früher gab, weil diese Merkmale so diffus sind.
Ich glaube, wir müssen einmal kurz, also was sind genau wie definiert man ungefähr Narzissten? Weil ich weiß, wir haben auch sehr viele junge Hörerinnen. Und diese ECD sind diese psychischen, es ist so ein Katalog für Erkrankungen sozusagen, ne? Genau.
Der neue, der ICD-11, der jetzt gerade übersetzt wird und demnächst, ich weiß nicht, dieses Jahr oder nächstes Jahr dann Gültigkeit hat, da wurden eigentlich diese Persönlichkeitsstörungen verändert und werden jetzt nicht mehr so klassifiziert. Trotzdem kann man sagen, dass ein Narzisst eine Person ist, die überhaupt nicht mit Kritik, mit Anmerkungen zu seiner Person umgehen kann, die auch sehr manipulativ sind, die entweder Feind oder Freund sehen, die sehr schnell auch auch in der Lage sind, sozusagen die Tatsachen zu verdrehen und die Schuld beim anderen suchen. Und es ist meistens auch eine sehr, sehr labile Persönlichkeit, obwohl diese Ausprägung, die ich jetzt gerade zitiert habe, eher die männliche Ausprägung ist. Bei der weiblichen ist es eher dieses der passiv in eine Opferrolle gehende. Also das sind so diese Merkmale.
Und man spricht eben heute nicht mehr von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, sondern von narzisstischen Merkmalen, die es gibt. Wir sind alle Narzissten. Also Narzissmus hat ja auch was Positives, was Gutes, was Kräftigendes. Aber es gibt natürlich Merkmale, die dann nicht nur anstrengend sind, sondern die dann belastend sind für das Umfeld. Egal, ob es die Beziehung ist oder die Familie oder auch das Arbeitsumfeld.
Und da würde ich auch sagen, nicht jeder, also ein Narzisst führt eine toxische Beziehung. Aber nicht in jeder toxische Beziehung ist eine Person ein Narzisst. Mhm. So würde ich eigentlich versuchen zu unterscheiden.
Aber die Häufigkeit gibt es. Und das war ja der Ausgangspunkt deiner Frage. Ja, es gibt einen Zusammenhang. Also Menschen mit narzisstischen Merkmalen sind auffällig häufig in toxischen Beziehungen zu finden.
Ihr habt vorhin schon über dieses ganze Thema in der Beziehung, dass sich da ja auch so richtig eine Boshaftigkeit auch von beiden Seiten aufbauen kann. Und meine Frage wäre noch ein bisschen, kann man das denn verhindern? Also kann man, wenn man jetzt in einer Beziehung ist, man ist meinetwegen seit einem halben Jahr zusammen und merkt, es kommen so Themen auf, wo es immer mal wieder so ein bisschen knarzt. Wie kriegt man das hin, dass sich das nicht zu sowas Toxischem aufbaut? Ist es Kommunikation von Anfang an, irgendwie zu reden darüber? Oder
gut darüber zu reden, wesentlich darüber zu reden, das ist, ja klar, natürlich, das ist das A und O. Aber auch versuchen zu erkennen, was ist es denn, dass mich dazu bringt, dass ich da jetzt so giftig reagiere oder dass ich da so böse bin oder dass ich da so stichel. Ist es das, dass ich die Schwäche des anderen ausnutzen möchte? Ist es es, dass ich eigentlich mich nur wehren möchte, dass ich versuche sozusagen auf Augenhöhe zu bleiben und deswegen genauso nachgifte? Das Feld ist da sehr, sehr breit, aber die Unterschiede, was ist eigentlich der Punkt, dass der mich dazu bringt, dass ich mich so gerne oder so häufig streite oder beleidige oder so mit meinem Partner, meiner Partnerin umgehe?
Also deswegen unbedingt ja, offen und transparent miteinander reden. Wenn ich fühle, dass mich etwas verletzt, immer wieder verletzt, dann muss ich es ansprechen. Und wenn ich fühle, dass in der Beziehung die Augenhöhe verloren gegangen ist, dass es gar nicht mehr um Gleichberechtigung geht, um Fairness geht, dann sollte ich das ansprechen. Und nicht in eine Leidenshaltung, nicht in so eine Negativspirale kommen, sondern einfach aus meiner Sicht erzählen, dass mir etwas wehtut. Mhm. Und eben vielleicht eher nicht anklagend, vorwurfsvoll, du bist immer so, du machst immer das, sondern einfach mal aus meiner Perspektive, aus der Ich-Perspektive erzählen, das tut mir weh, das schmerzt, lässt mich ohnmächtig fühlen.
Mir hat auch mal total geholfen, dieses Verständnis von, dass man als Paar ja auch ein Team ist und man will, dass das Team stark ist und vorankommt. Weil ich war, glaube ich, auch oft in der Vergangenheit in so einer Spirale drin, ganz schnell negativ werden kann, dass man der andere macht was oder macht was nicht. Man ist enttäuscht, sagt aber nichts, sondern ist dann so ein bisschen ätzend so und so ein bisschen passiv-aggressiv und stichelt dann vielleicht. Der verhält sich dann wiederum, weiß ja gar nicht, was los ist, ist dann irgendwie auch ätzend oder du bist schlecht gelaunt und dann geht's so richtig schön bergab. Und das hatte ich ganz oft, mir hat das dann echt mal geholfen zu kapieren, so, warte mal, wenn der scheiße drauf ist, dann bin ich scheiße drauf und dann wird alles scheiße. Wir als Team müssen irgendwie vorankommen. Und es hat mir geholfen, so ein bisschen meine Kommunikation zu verändern, dann auch zu sagen, also das fand ich jetzt gerade nicht so geil, oder kannst du bitte dieses und jenes, kannst du mir da helfen, was können wir da machen? Und immer mit so einer positiven Attitude reinzugehen.
Absolut. Super. Und ich finde dieses Bild super des Teams. Also wir sprechen hier in der Praxis auch davon, dass eine Beziehung ja sowas ist wie ein Wesen. Und man kann ja dieses Wesen mal fragen, du Beziehung, was brauchst du denn, damit es dir gut geht? Und dann kann die Beziehung vielleicht antworten, ich brauche, dass ihr euch gegenseitig öfter mal eine gute Absicht unterstellt, dass ihr euch nicht andauernd misstraut. Das sind genau die Punkte. Also, dass man wirklich die Beziehung so als Persönlichkeit sieht, die lebt, die Eigenschaften hat und die etwas braucht, die vielleicht etwas nicht bekommt. Und dann kann man darüber ins Gespräch kommen.
Jetzt gibt's noch dieses riesige Themenfeld, was ich auch kenne. Ich habe so das Gefühl, kennt jeder so ein bisschen, wenn man als Außenstehender Freunde hat, die in meinen Augen, jetzt ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen überheblich manchmal, das zu behaupten von außen, aber wenn man dann halt gute Freundinnen hat und merkt, scheiße, das ist ganz toxisch. Die Ehe, also bei mir ist teilweise wirklich auch die Ehe, also die haben geheiratet und Kinder. Und was kann man da machen? Also ich empfinde dieses Gefühl als Außenstehende so hilflos, irgendwie da so zuzuschauen.
Im Gespräch bleiben, sich immer wieder anbieten, der Person als Gesprächspartnerin. Vielleicht kann man auch manchmal sozusagen das Überzeichnen darstellen. Weißt du, wie du auf mich wirkst? Ich kann ja auch ein bisschen, ich überzeichne jetzt, aber schau mal, das ist das, was ich sehe, wenn ich euch anschaue. Findest du das schön? Ja. Und wenn die dann sagen, das stimmt ja gar nicht, Quatsch, dann sage ich, doch, so, auf mich wirkt es so. Mir tut es weh, wenn ich dich so sehe, dass du eigentlich, dass so wenig von dir übrig geblieben ist. Also, so ein bisschen spiegeln, ein bisschen bewusst machen.
Wichtig ist es, in solchen Situationen nicht allwissend zu wirken und nicht so den Eindruck zu haben, ich weiß jetzt, wie es richtig geht und überhaupt, ich bin deine Therapeutin oder dein Therapeut, sondern wirklich einfach mal vielleicht die Frage zu stellen, du, darf ich etwas zu dir sagen, zu eurer Beziehung sagen? Mir fällt da was auf. Dann hat das Gegenüber vielleicht die Möglichkeit zu sagen, nee, möchte ich gar nicht hören. Aber auf die Art ins Gespräch zu kommen, darf ich dazu was sagen? Mir fällt da was auf. Und das ist das, was Birgit gesagt hat, sich als Gesprächspartnerin, Gesprächspartner anzubieten, zu spiegeln, manchmal vielleicht zu überzeichnen, aber gerne auch wirklich vorher um Erlaubnis fragen, ob das in Ordnung ist, weil das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, das ist ein Eingriff in die Intimsphäre und das kann ja möglicherweise auch ein trügerisches Bild sein. Aber das kann auch ein sehr berechtigtes Bild sein. Bloß welchen Auftrag habe ich dann? Bin ich sozusagen dann das ist die Schwester oder der Bruder oder die Freundin, die heilen möchte, die weiß, wie es richtig geht? Den Auftrag habe ich ja gar nicht.
Also immer, manchmal muss man es wahrscheinlich auch ein bisschen aushalten. Einfach, weil man kann die andere Person ja nicht zwingen. Also man...
Aber man darf das ja durchaus spiegeln und thematisieren und sagen, du, ich, wenn ich mit euch zusammen bin, ich finde das so anstrengend. Also in der Öffentlichkeit zerhackt ihr euch, geht ihr böse miteinander um und dann zu Hause ist das alles so weich und so zugewandt. Ich krieg das gerade nicht zusammen. Das kann man ja in einem Zweiergespräch auch mal ansprechen.
Wahnsinn, was das Bedürfnis nach Liebe anstellen kann. Entschuldigung, muss ich jetzt auch mal.
Natürlich. Ja. Und deswegen ist zum Beispiel bei den toxischen Beziehungen echt so hart, gerade Menschen, die vielleicht länger allein sind und sich so eine Beziehung so sehr wünschen, die sind ja manchmal wirklich auch bereit, einen hohen Preis zu bezahlen, wenn sie mal in einer Beziehung sind, in dieser Beziehung zu bleiben und dann vielleicht tatsächlich so in eine toxische Struktur rutschen. Aber einfach sagen, oh, jetzt habe ich endlich eine Beziehung, okay, dann muss ich halt einen Preis dafür zahlen. Und das ist oft so, ja, das ist oft so tragisch, dass gerade die Menschen, die so sehr sich nach Liebe sehnen, dann manchmal in diese Situation kommen, in eine toxische Struktur kommen, dass eben toxische Personen, wie Birgit vorhin gesagt hat, Witterung aufnehmen. Spüren, ach, guck mal, so bedürftig ist die Person. Da gehe ich jetzt mal genau dahin, wo es weh tut. Und dabei ist Liebe doch sowas Wunderbares.
Eigentlich schon.
Ja, total. Ja. Wir feiern die Liebe.
Ich meistens auch. Wie oft, und das wäre eigentlich auch meine letzte Frage schon, ist natürlich schwer jetzt in Zahlen festzumachen, aber aus eurer Erfahrung, aus eurer Praxiserfahrung, wie häufig sind denn so toxische Beziehungen?
Sie sind in der Unterzahl. Also sie sind also wirklich toxische Beziehungen, wo man wirklich hofft, dass eine der beiden Personen oder dass die schwächere Person eine Einsicht hat und vielleicht zu einer Trennung in der Lage ist auf alle Fälle eine Unterzahl.
Aber so eine toxische Dynamik mit diesem du hast gemacht und ich bin das Opfer sind wahrscheinlich relativ häufig oder kommen immer wieder mal hoch und lösen sich dann auf.
Nennen wir es eine ungesunde Dynamik.
Okay.
Bloß wenn dann bei beiden es eine ausreichende Veränderungsbereitschaft gibt, etwas für die Beziehung zu tun, für dieses Wesen Beziehung zu tun, es zu retten, es zu verändern, es wieder lebendiger werden zu lassen, dann ist es nicht toxisch, sondern dann sind das gesunde Stressphasen, wie auch immer. Es gibt ja alle möglichen Phasen, in denen man sich entfremdet. Und es sind wirklich, ja, wir haben uns auch Namen von Paaren aufgeschrieben, bei denen wir aus den letzten Monaten sagen würden, das waren toxische Muster. Aber das ist nicht die Mehrheit der Paare, mit denen wir hier in der Praxis arbeiten.
Hast du noch Fragen, Leo?
Nee, tatsächlich. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Einschätzung und für die ganzen Infos, die ihr auf Lager hattet. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr informativ.
Sehr gerne. Wir sprechen auch sehr, sehr gerne mit euch.
Ja, hat sehr viel Spaß. Danke für euer Vertrauen. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
So, Freunde der guten Unterhaltung. Ich hoffe, ihr feiert auch die Liebe. Amore. Amore.
Ja.
Mir drängt sich jetzt nach diesem sehr aufschlussreichen Interview die Frage auf, liebste Leo, warst du schon mal in einer toxischen Beziehung?
Nein, war ich nicht. Kurze Antwort. Nee. Ich hab
Folge zu Ende.
Folge Tschüss. Zu Ende. Hier ist die Community, by the way. Nein. Ich hatte definitiv beim Daten mal toxische Leute. Also vor allen Dingen an eine Sache erinnere ich mich. Der hat selber Drogen genommen, also der hat sehr viel Gras geraucht und, glaube ich, auch andere Drogen genommen. Hat mir aber immer Vorwürfe gemacht, ich trinke zu viel. Und das war so eine Vögelgeschichte, also im Sinne von Langzeitaffäre, Sex, man war nicht wirklich zusammen. Und ich war da in einem Punkt in meinem Leben, wo ich so liebesbedürftig war. Ich glaube, das war wirklich mein liebesbedürftigster Punkt ever. Und ich habe das echt mit mir machen lassen. Und er hat dann immer so mich ausgelacht, so besoffene Frauen sind immer so peinlich. Und er selber war irgendwie
ständig drauf oder was?
Ständig drauf, ja. Und da habe ich, Gott sei Dank, habe ich das geschafft, da echt gut die Kurve zu kriegen. Und der hat mich auch lange noch angerufen und hat mir dann auch noch Vorwürfe gemacht, von wegen so, ja, ich wäre ja immer böse zu ihm gewesen und so. Und das ist ein ganz toxischer Mensch gewesen. Und da bin ich sehr froh, dass ich das nicht weitergeführt habe. Genau. Und wo ich mich jetzt nur so ein bisschen ertappt gefühlt habe, ist in dieser Definition, dass man manchmal so toxisches Verhalten in der Beziehung eben auch selber macht. Also so
oder wo Stefan sagte, wir sollen es ja eher ungesundes Verhalten.
Entschuldigung. Ungesundes Verhalten, das stimmt, das gewöhne ich mir jetzt an, dieses so den anderen zu kritisieren. Gehst jetzt wirklich in Jogginghose und Adiletten den Müll runterbringen? Da sehen dich die Nachbarn.
Aber ich finde, da ist ja schon auch ganz entscheidend, ob das jetzt ungesund oder nicht ist. Entscheidend, wie der andere tickt, wie du den einschätzt, wie gut du den kennst und wie ihr so miteinander kommuniziert. Zum Beispiel, um mal ganz aus dem Nähkästchen zu plaudern, mein Freund und ich, wir beschimpfen uns auch mal ganz gerne, aber nicht ohne jetzt wirklich boshaft oder respektlos zu werden, eher so lustig, so, oh Gott, du dummes Kind, ja. Und das ist natürlich so per se nicht nett, aber das ist unsere Art von Humor. Also wir finden das auch witzig und wir wissen halt auch beide, dass wir nicht dumm sind. Weißt du, wie ich meine? Das war jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, um mal bei dumm zu bleiben. Aber wenn das halt eure Art von Humor ist, so miteinander zu reden, dann finde ich ja, das ja sogar legitim.
Ja, mit Humor hat das relativ wenig zu tun tatsächlich. Ich meine das schon ernst. Ja doch, mir ist es ja extrem unangenehm, wenn Leute so... Ja, so, wenn man sich so keine Mühe bei Kleidung gibt, das ist so ein ganz anderes Thema, aber ich finde das irgendwie unangenehm, wenn man so schmuddelig ist und wenn man auch vielleicht am Sonntag spazieren geht in Jogginghose oder so. Ich bin da einfach anders erzogen worden. So, das ist so dieses ganze Themenfeld. Und da bin ich schon eben jemand, der dann versucht zu manipulieren. Also ich versuche das dann dem so
du
lange
stichelst.
Einzureden.
So unterschwellig.
Ja.
Oder ich nenne ja das auch immer gerne passiv-aggressiv.
Ja. Sowas mache ich schon manchmal. Da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen netter sein. Und dieses sich gegenseitig anstacheln und das andere zu einem sagen, so Alter, ihr redet ja richtig heftig miteinander. Das kriegen wir schon auch manchmal gespiegelt. Dass es so sagt, so boah, ihr habt es aber auch richtig drauf, euch anzuzicken. Aber das ist tatsächlich auch dann dieses Kapitel, okay, das ist unser Humor. Dieses so miteinander irgendwie, na, das hast du jetzt aber richtig doof gemacht hier, ne? So in die Richtung. Aber das ist alles, glaube ich, Verhalten, weil sich halt keiner unterbuttert. Das finde ich so interessant, diese Dynamik, dass der eine halt, wir sind ja auf Augenhöhe und zicken uns irgendwie an. Und ich mache meinen Freund ja nicht klein oder er macht mich nicht klein.
Auch eine ganz straighte Frage. Respektierst du deinen Freund?
Ja, ja.
So, ich glaube damit...
Beantwortet. Hast du... Weil du ja gesagt hast, du hattest eine toxische Beziehung. Hast du das eigentlich in der Beziehung schon gemerkt oder hast du das erst gemerkt, als es vorbei war? Dass das was nicht gestimmt hat?
Ich habe das in der Beziehung schon gewusst, dass mein Bauchgefühl hat mir ganz oft gesagt, das passt nicht. Da ist was nicht gut. Das fühlt sich nicht gut an. Das tut mir nicht gut. Ich habe nur nicht drauf gehört oder ich habe es weggeschoben, weil ich glaube ich, oder was heißt glaube ich, weil ich mich sehr, sehr, sehr nach Liebe gesehnt habe, weil ich diesen krassen Wunsch vor Augen hatte, eine Familie zu gründen, eine heile, intakte Familie. Ich weiß auch, habe ich auch mehrfach in dem Podcast schon gesagt, dass ich schon lange Zeit auch mit meinem Selbstwert zu kämpfen hatte und vielleicht auch dachte, ich habe eigentlich nicht mehr verdient. Aber wie Birgit und Stefan das ja auch benannt haben, das ist ja nicht so, boom, so ist es und oh Gott, das ist toxisch und ich stecke da drin, sondern das waren so viele Kleinigkeiten und auch so ein schleichender Prozess. Und ich weiß nicht, ob sie das, wenn ich ihnen das jetzt schildern würde, wirklich als toxische Beziehung bezeichnen würden. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr ungesund und es hat mich auch ganz lange noch begleitet und es begleitet mich noch, dieses Verhalten. Und das waren zum Beispiel, also es gab mehrere Situationen, in denen er mich vor anderen, vor unseren Freunden richtig niedergemacht hat. Also, ja, was ist das jetzt wieder für eine Scheißidee? Und ich glaube, du spinnst wohl. Also so richtig abwertend.
Also wenn man sowas unternommen hat, so in der Gruppe irgendwie oder so. Oder
also ein Beispiel war, wir waren auf einer Hochzeit eingeladen und saßen an so einer relativ langen Tafel. Es gab keine Sitzordnung. Und dann haben wir uns hingesetzt und ich hatte so eine große Tür im Rücken und ich hatte so ein ganz dünnes Kleid an und mir war kalt. Und ich habe dann auch gesagt, boah, mir ist total kalt. Und er ist dann aufgestanden und ist ans Buffet gegangen. Und während er weg war, weil das ultra lange Schlange, habe ich mich auf seinen Platz gesetzt, der halt müh weiter weg von diesem Luftzug war. Und er kam dann zurück und sieht, dass ich auf seinem Platz sitze und fängt an, mich vor allen anzuschreien. Was fällt dir eigentlich ein? Es ist ja wieder typisch. Hier, weil dir kalt ist und jetzt muss ich auf einen anderen Platz. Ich glaube, du spinnst wohl. Und ich war so fassungslos darüber und auch alle anderen haben nichts gesagt und der hat mich angeschrien. Ich habe dann nur noch zum Heulen angefangen. Weil Alter. Ich wäre auch wieder zurück auf meinen Stuhl in dem
wenn
Moment,
er dich
wo er halt
gebeten hätte so
oder boah. Auch so, aber ich bin gar nicht dazu gekommen, also der ist total ausgeflippt und was mich auch ganz krass gekränkt hat in der Situation war, dass da unsere engsten Freunde mit am Tisch saßen und keiner was gesagt hat.
Das haben die im Nachhinein was gesagt, Mann?
Nein.
Die haben nie irgendwas zu deiner Beziehung gesagt.
Doch, es gab schon, zu meiner Beziehung im Nachgang hatte da natürlich jeder eine Meinung.
Ach so, aber während du in ihr warst, hat nie jemand das gesagt?
Ja, wenn es mal Streit gab oder mal, vielleicht auch mal eine Trennung im Raum stand, dann kamen schon Freundinnen auch, die gesagt haben, ja, das ist doch ein Depp und der tut dir auch nicht gut und was du mit dir machen lässt. Aber das will man ja dann auch ganz oft. Also das hat mich nicht so erreicht, aber in der Situation, wenn du da so angeschrien wirst, und es war ja total hanebüchen, ja, das hat mich zusätzlich verletzt, dass keiner gesagt hat, Alter, wie redest denn du mit der? Oder beruhig dich mal. Mhm. Oder ganz ehrlich, dann setz dich auf meinen Platz, wenn dir kalt ist, kein Problem. Irgendwas, ja. Es gab ein paar solcher Situationen und ich habe das dann immer entschuldigt. Ich habe das dann immer im Nachgang irgendwie so erklärt. Mhm. Ja, das meint er gar nicht so. Und ihr wisst ja gar nicht, wie der wirklich ist. Das ist eigentlich ein ganz Lieber. Und der ist eigentlich, und keine, vielleicht hatte er da zu viel getrunken. Oder Ich hatte immer irgendeine Erklärung für irgendwas. Und der war ja auch, zum Beispiel, der hat auch immer Sex ganz krass eingefordert. Mhm. Und ich war ja immer die Blöde, weil ich nicht wollte. Aber er war auf der anderen Seite zum Beispiel auch nicht bereit, den Sex so zu gestalten, dass er mir Spaß macht. Und das hat natürlich, und er hat es auch ausgesprochen, so, ich bin das Problem, ich bin nicht normal. Du kannst nicht kommen, ja, dann stimmt was mit dir nicht. Der hat auch immer, ja, vielleicht musst du mal, ich glaube, du musst mal eine Therapie machen. Und das würde ich schon, das ist ja auch dieses klassische Einreden von, mit dir stimmt was nicht, du bist nicht normal, du bist nicht normal, du bist nicht normal. Nee, das war gar nicht so, du bist schuld. Wenn du das so lange mitmachst, das macht schon was mit dir.
Verstehe ich. Chapeau, Chapeauchen, dass sie es geschafft haben. Ich habe auf Instagram gefragt, die liebe Community of Oh Baby Podcast, ob sie schon mal Erfahrungen mit toxischen Beziehungen gemacht haben. Und die Antwortmöglichkeiten waren ja, leider, bei Freundinnen mitbekommen, nein, und leider bei mir und bei anderen auch. Und tatsächlich haben 46% gesagt, ja, sie haben schon mal was in die Richtung toxische Beziehung erlebt. 23% haben es bei Freundinnen mitbekommen. 21% haben gesagt, nope. Und 10% haben es gesagt, bei mir und bei anderen auch. Also nicht nur sie haben drunter gelitten, sondern andere auch. Also
das ist schon krass.
Schon sehr gängig, ja.
Ist natürlich, wie wir auch gesagt haben, halt, wie definiert man's? Ja, also wie definiert das auch unsere Community? Was ist toxisch, was ist ungesundes Verhalten? Aber das sind schon krasse Zahlen, finde ich. Und ich würde auch behaupten, dass das im Freundeskreis bei mir jetzt auch nicht vorkommt, ja. Also es gibt Paare, die kriegen sich krass in die Haare. Das würde ich aber nicht als toxisch bezeichnen. Manchmal finde ich das sogar ein relativ gesundes Verhalten, je nachdem, wie der Streit ist. Also wenn der nicht verletzend und respektlos ist, sondern die zoffen halt, da denke ich mir, ja, die sind daheim wahrscheinlich auch so, die sind so relativ authentisch. Und dann gibt es aber auch andere, wo man dann merkt, ich sehe das dann eher bei Freundinnen, da ist es so, dass die Freundinnen eher unter der toxischen Beziehung leiden. Da hatte ich das schon auch, dass ich eine Freundin hatte, die dann wirklich so ein Schatten ihrer selbst war, die dann auf einmal keine Freundschaften mehr hatte. Da war ich noch so die Letzte, die noch irgendwie da war. Also sämtliche Freundschaften wurden abgebrochen. Die hat auch ihre Hobbys alle nicht mehr gemacht. Und die sah immer total fertig und kaputt aus und wirkte auch immer so wahnsinnig unglücklich. Und ich habe da schon auch immer wieder mal versucht, mit ihr drüber zu sprechen, hatte da aber vielleicht auch noch nicht so die Insights, die ich jetzt habe.
Geht's auch um eine Freundin von mir, die verheiratet ist. Ihr Mann hatte sich mir und meinem Freund gegenüber bei einer Veranstaltung sehr despektierlich verhalten. Also er hat halt sowas total Blödes geäußert, so ein, man kann jetzt schon sagen, Schwanzvergleich, so von wegen, eure Wohnung ist ja so klein. Also sowas ganz, ganz Banales eigentlich, aber er hat sehr auf so eine Aussage so vehement da irgendwie drauf rumgeritten. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, du, das war mir ehrlich gesagt voll unangenehm. Also was war denn das? Und dann meinte sie, ja, das ist sein Humor. Und dann habe ich gesagt, ja, aber
lustig.
Das ist halt nicht lustig. Und dann sie so, ja, aber der hat mich doch auch immer der fette Wal genannt, als ich schwanger war. Das meint der nicht so. Und ich so, und das war eben die Situation, wo ich und mein Freund beide sie angestarrt haben und gefragt haben, ich habe sie jetzt nicht gefragt, ob sie geisteskrank ist, aber ich hätte es gern gemacht. Ich war so baff und hab dann auch nur versucht so zu sagen, ja, das ist das euer Umgangston und bist du denn damit glücklich? Und nein, der meint es nicht so. Das ist sein Witz, der hat halt so einen trockenen Humor. Da habe ich gesagt, ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen Humor und Beleidigung. Und ich habe bei der Freundin aber tatsächlich das Gefühl, sie meidet mich eher, weil ich immer so ehrlich bin zu ihr, ehrlich gesagt. Aber das ist so ein,
it's not. Aber das hatte ich auch. Und ich habe einmal da ganz konkret meinen Mund aufgemacht. Das ist eine Beziehung im Freundeskreis. Und er hat sie schon immer recht klein gehalten, dass die ja nicht mal auf dumme Gedanken kommt. Also der hat auch teilweise echt Sachen verboten, was sie darf und was sie nicht darf, ja. Und der hat dann, ich hatte ja mal geraucht, habe mich zum Rauchen aufgehört und sie hatte immer noch geraucht und der hat dann so Sachen gemacht, hat sich unterhalten, sie hat sich eine Zigarette angezündet, der dann gesagt hat, also siehst du, deine Freundin, die hat es ja wohl geschafft, aber du nicht, du nicht. Solche Sprüche, aber am laufenden Band, ja. Und der hat mich da immer so ätzend mit reingezogen. Und da habe ich fand das auch ihr gegenüber so ein ekelhaftes Kleinmachen, so, boah, du bist so schwach. Dass ich dann auch mal gesagt habe, also bitte lass mich da raus und wie redest du denn eigentlich mit der? Das macht man doch nicht, ja. Also das ist doch ätzend. Und was ich schlimm fand, dass er einmal schon relativ eskaliert ist vor dem gemeinsamen Kind. Und da habe ich sie dann auch zur Seite genommen und habe gesagt, du musst dir überlegen, möchtest du, dass dein Kind sieht, dass das eine Beziehung ist, dass so Beziehungen sind, dass man da so miteinander umgeht. Ich weiß nicht, ob das inzwischen besser geworden ist. Der Kontakt ist abgebrochen, auch ein bisschen deshalb. Mir tut es leid, mir tut es auch richtig weh und ich finde, es sollte so nicht sein. Ich finde auch übrigens, wenn wir das nicht gesagt haben, wir müssen in die Shownotes unbedingt ein paar Telefonnummern packen.
Mhm, für Hilfe, ja.
Genau, wenn es euch nicht gut geht und wenn da vielleicht auch noch andere Sachen im Spiel sind, eine Stelle, an die ihr euch hinwenden könnt. Und aber sollen wir jetzt mal zur Community kommen?
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, es wird jetzt leider nicht besser, weil wir haben noch ein paar lustige, und das meine ich jetzt genauso ironisch, wie es sich anhört, ein paar lustige Geschichten aus der Community, damit sich auch die...
Aber das ist ja auch wichtig, dass...
Ich wollte gerade sagen, die Betroffenen sich auch wissen, dass sie nicht alleine sind, dass das jetzt nicht immer...
Und dass wir auch darüber quatschen. Reden. Wir sagen ja auch immer, ja, wir sind der Podcast für besseren Sex, aber es geht halt nicht immer nur ums Ficken, sondern eben auch mal um andere Themen, die ein bisschen Licht verdienen, nicht wahr?
Ja, true. Ich würde mal kurz anfangen mit der Nachricht von einem Mann. Darf ich?
Ich wollte jetzt eigentlich noch sagen, you never walk alone.
Ach so, sag you never walk alone.
Habe ich doch jetzt schon.
Ein Mann hat uns geschrieben, ich habe einen Freund, der mit seiner Ex eine toxische Beziehung geführt hatte. Er hat seine Ex kaum Kontakte zu anderen Männern zugelassen und sie in vielerlei Hinsicht eingeschränkt. Es endete darin, dass sie sich von ihm getrennt hat und er in dem Moment nicht nachvollziehen konnte, warum. Beide haben keinen Kontakt mehr zueinander und wollen es auch nicht. Crazy Story. Kurze Erklärung, daraufhin habe ich ihn dann gefragt, naja Digi, habt ihr das denn mal gesagt? Weil ich... Also wir sind jetzt Frauen, die mit Freundinnen reden. Ich kenne jetzt nicht so viele Männer, die über Beziehungen mit ihren männlichen Freunden reden, ehrlich gesagt. Und dann hat er gemeint, ja, sie haben mit ihm darüber geredet und jetzt hat er aber auch eine neue Freundin und da ist es nicht so. Und das fand ich total faszinierend, weil das spielt wieder so in dieses, manchmal passt man auch einfach nicht zusammen. Weißt du, was ich meine?
Naja, manchmal wird man auch einfach ein bisschen älter und reifer und betreibt ein bisschen Innenschau. Und was ich aber auch wichtig finde, ist, dass, wenn man das denn kann, dass man auch als Frau den Mund aufmacht, dass man halt nicht immer in diese stille Opferrolle verfällt. Und das kann ich jetzt so frech daher sagen, weil ich das ja auch lange, lange gemacht habe, sondern dass man irgendwie versucht, ja, den Mund aufzumachen und auch zu sagen, das und das stört mich und das, ich will nicht, dass du mich so behandelst. Dass der andere schon auch weiß, okay, das war jetzt falsch. Auch wenn es vielleicht offensichtlich ist, dass es eigentlich falsch ist. Eine Frau hat geschrieben, kurz und knapp, mein Ex hatte krasse Trust-Issues, wenn ich ohne ihn weg war. Dachte er jedes Mal, ich betrüge ihn sowieso. Sogar, wenn ich bei einer Freundin chillte. Hätte ich niemals getan. Tja, nach 4 Jahren absolute Horrorbeziehung hat er mich dann betrogen. What the fuck? Aber ja, bin froh, dass das durch ist und seit die Beziehung seit über 2 Jahren nun vorbei ist, geht es mir blendend und ich habe eine Menge gelernt.
Ein Mann hat geschrieben, ja, so erlebt. Meine Ex-Freundin hatte eine psychische Erkrankung. Das ist keine rückwirkendes Bashing, sondern war definitiv diagnostiziert und wurde von ihr auch offen kommuniziert. Soweit, so gut. Am Anfang hat hauptsächlich sie mich überzeugen wollen. Es war schon beinahe unangenehm, wie sehr sie mich auf ein Podest gehoben hat. Ich wollte zuerst keine Beziehung, da sie in einer weit entfernten Stadt lebte und ich eigentlich nichts Festes gesucht habe. Doch konnte ich einfach nicht Nein sagen, es war ja auch irgendwie süß, wie sie sich ins Zeug legte. Irgendwann gingen bei ihr die Wutausbrüche los. Das kam meistens aus heiterem Himmel und völlig unverhältnismäßig. Ein falscher Blick, ein Wort, das sie triggert, schon flogen manchmal Gegenstände in meine Richtung. Von da an wechselten sich die Extreme ab. Sie konnte mich fast übertrieben anhimmeln und im nächsten Moment aggressiv auf mich losgehen. Es begab sich immer mehr, ein Ungleichgewicht bei uns einzustellen. Fahren musste ich immer zu ihr. Dass sie mich mal besucht, daran war gar nicht zu denken, wäre ihr zu teuer. Gleichzeitig machte sie mir Schuldgefühle über die Mehrkosten, Wasser, Strom, die sie während meiner Besuche wegen mir tragen musste. Alter, das ist hart, Entschuldigung. Wenn sie Lust hatte, musste ich sofort bereitstehen. Ich bin ja ein Mann und ich habe immer geil zu sein. Sie forderte erotische Massagen ein, habe ich sie verführen wollen, dabei war es falsch. Sie hat schließlich massieren gesagt. Tat ich es nicht, war ich ein Schlappschwanz, der nicht mehr seine Freundin verführen kann. Sie hat mir verboten, es mir selbst zu machen. Ich wäre schließlich in einer Beziehung. Nicht selten hieß es schon an der Tür, hast du es dir letzte Woche gemacht? Ich merke das doch.
Beim Küssen
musste mein Mund staubtrocken sein, sonst hat sie sich demonstrativ angewidert weggedreht. Egal wann und wo, es war nicht möglich, ihr irgendwas recht zu machen. Bei jeder Gelegenheit hielt sie mir jede noch so kleine Schwäche unter die Nase, während sie sich selbst auffällig oft als stark und dominant bezeichnete. Nur wenn es mir zu viel war und ich einfach gefahren bin, dann wechselte es plötzlich ins andere Extrem. Zahlreiche Liebesbekundungen per WhatsApp, Anrufbeantworter oder andere Messenger. Voicemails mit verheulter Stimme. Ich sollte doch bitte, bitte zurückkommen, aber Fehlanzeige. Kaum wieder gesehen, ging das Drama von vorne los. Irgendwann haben wir es dann geschafft, uns endgültig voneinander zu lösen. Danach habe ich selber erstmal Unterstützung benötigt, um wieder zu einem geregelten Alltag zu kommen. Ihr fragt euch, warum ich das mit mir hab machen lassen. Tja, mir fehlte der Mut, konsequent einfach zu gehen. Ich wollte das Spiel unbedingt gewinnen. Wollte, dass sie mich respektiert. Dabei war dort nichts zu gewinnen. Stattdessen war ich so empfänglich für die ganzen Schuldzuweisungen, dass ich stellenweise selber angefangen habe, die Dinge zu glauben.
Das ist auch eine krasse Geschichte. Also das würde ich sagen, ist wirklich der Inbegriff von einer toxischen Beziehung.
Ja, da hat auch jemand definitiv eine Therapie gemacht, um das so gut, schreibt er ja auch, um das so gut einordnen zu können, wie er das jetzt beschreibt.
Ja, aber auch krass. Also ich meine, dass er dann auch sagt so, hey, ich habe danach erstmal Unterstützung gebraucht, um wieder in meinem Leben klarzukommen. Das kann ich mir total gut vorstellen, wenn dir die ganze Zeit eingeredet wird, dass du nicht richtig bist, so wie du bist. Und dass dir A gesagt wird und du machst A und dann heißt, nee, aber A ist aber falsch.
Mhm.
Arme Sau. Wirklich. Aber mega, dass du es geschafft hast, da rauszukommen. Eine Frau hat geschrieben. Mein Ex-Freund und ich hatten eine toxische Beziehung, die mich psychisch belastete. Wir waren fast 2 Jahre zusammen und stritten mehr als die Hälfte dieser Zeit. Es begann mit harmlosen Bemerkungen, dass ich mit meinen Freundinnen zu viel unterwegs sei. Jedoch war Lockdown und da waren Treffen sehr reduziert. Danach ging es weiter mit heimlich in mein Handy schauen und Chat durchlesen oder mein Social Media kontrollieren. Social Media war sowieso der größte Streitpunkt. Am schlimmsten war jedoch, dass er mich manchmal zum Sex überredete und sich immer aufgeregt hat, wenn ich mal keine Lust hatte.
Ja, da habe ich, muss ich dazu sagen, habe ich noch einen Absatz weggemacht, weil sie noch eine sehr krasse Sache beschrieben hat, wo ich Angst hatte, dass das Hörer triggert. Deswegen habe ich das drunter geschrieben. Das habe ich aber mit ihr abgesprochen. Habe ich gesagt, darf ich es vorlesen ohne den Absatz? Und hat sie gesagt, ja.
Ja, mal dieses so zum Sex überreden. Ich meine, hat jeder vielleicht schon mal auf die eine oder andere Weise gemacht und das ist manchmal vielleicht auch gar nicht so schlimm und sehr individuell, aber sollte hoffentlich kein Dauerzustand sein.
Eine Frau hat geschrieben, 17 Jahre Ehe waren 17 Jahre verlorene Lebenszeit. Als Frau wartet man eben manchmal vergeblich, dass sich ein Mann zum Positiven verändern könnte. Heute weiß ich, dass das ein Irrglaube ist, hab mich scheiden lassen und lebe endlich wieder. Ja, dieses wunderbare Thema, das erinnert sich ja und erinnert sich aber nicht.
Da müssen wir eigentlich auch mal eine lange Folge dazu machen, weil ich finde das ja ganz interessant, das sagen auch viele Paartherapeuten, das Problem ja ganz oft ist, dass Männer, die eine Beziehung eingehen, happy sind, so wie es ist und sich wünschen, dass möglichst alles so bleibt und Frauen ganz oft in eine Beziehung reingehen mit dem Gedanken, hoffentlich ändert er sich oder der wird sich schon noch ändern. Das ist ja dann schon ein bisschen zum Scheitern oder zum Unglücklichsein verurteilt.
Verurteilt. Mhm.
Und also ich will niemanden mehr ändern, ganz ehrlich.
Das habe ich mir auch. Gott sei Dank machen wir auch diesen Podcast für beide Seiten. Gott sei Dank machen wir auch diesen Podcast. Wenn ihr wüsstet, was uns dieser Podcast auch in unserem eigenen Leben geholfen hat.
Ja. Eine Frau hat geschrieben, mein Ex hat mich ständig belogen, egal ob bei wichtigen Dingen oder bei Kleinigkeiten. Er hat mich aber ständig gaslightet und so getan, als wäre ich verrückt. Ich bin in dieser Zeit auch oft komplett ausgetickt, weil er mich so krass manipuliert hat. Außerdem hat er mir nie wirklich Liebe oder Zärtlichkeiten gegeben, außer ich wollte mich trennen. Und das ist nur ein Bruchteil von allem. Das kenne ich auch aus meiner vergangenen Beziehung, dass immer, wenn ich gesagt habe, so, ich mache das nicht mehr mit mir, reicht's, dann wurde ich auf einmal überschüttet mit Zuwendung und kleinen Geschenken und Liebesbekundungen. Ja, ja, kennen wir.
Krass. Nee, das hatte ich auch noch nicht. Ich habe das auch schon mal gesagt, aber das ist dann einfach nur in einem noch größeren Streit geendet, der sich dann aber irgendwie auf eine Art und Weise auch geklärt hat. Aber ja, interesting. Eine Frau hat geschrieben, ich hatte einen alkoholsüchtigen Ex-Freund, der mir betrunken immer meine Fehler aufgezählt hat und gedroht hat, sich zu trennen. Ich habe mich abhängig von ihm gefühlt. Er hat mich ein halbes Jahr lang jeden Abend zum Weinen gebracht, über meine ganze Familie und Freunde gelästert. Eines Tages war eine Grenze überschritten und meine Gefühle haben sich ausgeschaltet, damit ich mich trennen konnte. War 3 Jahre danach eiskalt, was Gefühle anging.
Ja, krass.
Das ist dieses Thema mit dem, dass man sich manchmal Hilfe holen muss danach, um wieder einfach klarzukommen, um wieder so, wer bin ich, was fühle ich, was ist Liebe, was ist Sexualität, damit du wieder so ein bisschen in den Swing kommst, ja. Schwierig.
Auch eine Frau hat geschrieben, meine erste Beziehung mit 16 Jahren war eine, also ich glaube, sie meint eine toxische Beziehung. Ich durfte nur mehr arbeiten und zu ihm fahren, wurde als Schlampe und untreu beschimpft, wenn ich nur zu meiner Schwester in die Arbeit ging. Sie arbeitete damals als Barfrau, weil ich könnte ja mit jemand anderem was haben. War noch nie untreu, von daher hätte er nicht Angst haben müssen. Gab noch einige Sachen wie, ich durfte meine beste Freundin nicht mehr sehen, hatte einen unheimlichen Streit mit meiner Mutter damals wegen ihm, dass ich nicht mehr zu Hause war und durfte damals nicht mehr rauchen. Obwohl er selbstverständlich rauchen durfte und Drogen nahm. Habe nach 9 Monaten all meinen Mut zusammengefasst und Schluss gemacht. Daraus kam, dass er mich beschimpfte und Sachen von mir zerbrach und wegschmiss. Dann aber wieder zu mir zurück wollte und sogar Stunden vor meinem Zuhause auf mich wartete, um mich umzustimmen. Sagte immer nein, wurde aber dann jedes Mal aufs Letzte als scheiß Schlampe und so weiter beschimpft. Das wiederholte sich noch 2 Mal, bis er mich in Ruhe ließ und seitdem nie wieder was von ihm gehört habe. Gott sei Dank. Ja, würde ich mal so unterschreiben, das Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank ist kein Stalker draus geworden. Das gibt's nämlich auch die Geschichten, ja. Ich glaube, ihr habt richtig, richtig viel aus dieser Folge gezogen. Hoffentlich. Ich gehe davon aus.
Wir verlieren keinen besseren Sex.
Aber bessere Beziehungen, die dann zu besserem Sex führen.
Ja, muss auch mal sein.
Wir verlinken euch Stefan und Birgit natürlich in den Shownotes, falls ihr Lust habt, bei Liebling und Schatz mal vorbeizugucken. Die beiden haben ja auch einen Podcast und die machen auch ganz viel Infozeug. Und da lohnt es sich immer mal, sich so ein bisschen zu informieren. Blog, genau, ja. Infozeug, wow, das ist die Definition von Blog.
Infozeug, geil.
Infozeug. Ja, dann würde ich sagen, bringen wir das hier mal.
Bringen
zum
wir mal
Ende.
Das Baby auf die Welt, ja. Ja. Wir kommen immer Mittwoch, einmal kurz, einmal lang. In den kurzen beantworten wir eure Fragen, die könnt ihr uns schicken auf Insta-Schüssel, OBaby Podcast oder mir direkt unter OBaby_Josi. Da sind wir fast immer für euch da. Wir antworten zwar nicht immer, sofort, aber da sind wir. Lesen auch nur wir, sonst niemand, alles anonym. Und ja, folgt uns, bewertet uns, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. Gibt's uns eigentlich auch auf Amazon Music?
Ja.
Okay, da siehste? Dann auch.
Amazon ja. Music.
Könnt es auch mehrfach abonnieren. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche.
Tschüss.
Oh yeah.